Herzlich willkommen zur Folge 9 von Kannst du so nicht sagen. Mein Name ist Arne Griskowiak, ich sitze in Köln, zumindest noch. Und du, lieber Moritz, wo sitzt du? Bist du noch in Orlando? Bist du getradet? Wo bist du?
Ich sitze in Orlando, mein Lieber. Ich bin gemütlich in meinem Bett. Ich muss dir direkt was beichten, Arne. Direkt vorneweg die Konversation starten mit einer Beichte. Und zwar, ich habe dir gesagt, wir hatten uns zu 12 verabredet. Das ist jetzt 1.30 Uhr, 1.42 Uhr. 13.42 Uhr bei mir, ist bei dir später. Tatortzeit. Ich habe dir gesagt, ich komme zu spät wegen Training. Da wir aber gestern gewonnen haben, hatten wir heute gar kein Training. Und ich war einfach nur frühstücken draußen mit ein paar Freunden und habe es nicht ganz geschafft. Deswegen sei mir bitte nicht böse, dass es jetzt so schwierig geworden ist. Aber das konnte ich dir nicht vorenthalten.
Ich habe das wahrgenommen, du hast es angekündigt mit dem Training, ich habe dann aber gecheckt in den Ergebnissen, dass ihr gewonnen habt und habe mich dann leicht verwundert gefragt, was mit dem Training ist, ob sich der Trainer noch die Meinung geändert hat, aber ich freue mich ja über deine offene, ehrliche Art,
ja.
Aber ich bin nochmal in meinen Gedanken beim gestrigen Spiel. Ich habe heute Morgen ein Highlight-Video ausgespielt bekommen von deinem Bruder mit einem, du weißt hoffentlich, was ich, also dein Bruder springt mit dem Ball ins Aus, hat die Füße in der Luft, den Ball in der Hand und schreit dem Referee Timeout in der Sekunde, wo er in der Luft ist. Und der Referee nimmt ein Timeout.
Ja. Wie geht das? Naja, erstmal muss man ja sagen, dass das eine andere Regel ist als in Deutschland. Ne? Also du kannst ja sozusagen live Timeout nehmen. Aber der Clip ist sehr, sehr lustig, weil er auch irgendwie seine Hacken so hoch wirft. Keine Ahnung, weil er will zeigen. Ich glaube, die Regel ist so, wenn du wirklich abspringst, inbounds, dann hast du Ballkontrolle. Und dann kannst du mit Ballkontrolle ein Timeout callen. Was man ja sagen muss, ist ein absoluter Game-Winner gewesen, weil durch diese Possession haben wir gewonnen. Weil Paolo also, sonst hätte
den Shot nicht... Was der Typ gemacht hat, ist geisteskrank gut. In der Sekunde, der hat ja gar kein... Darüber nachzudenken, auf die Idee zu kommen.
Ja,
dann die Füße auch so anzuziehen. Und der macht ja mit dem Ball in der Hand und den Händen, macht ja. Er noch so ein Tee.
Und er hat dann auch...
Also er zeigt...
Ich wusste auch gar nicht, dass das legal ist.
Was ist denn mit dem
Jungen? Ich dachte,
was ist mit dem?
Und dann hat er auch gesagt, er hat das schon mal trainiert. So ein Streber.
So ein Streber. So unsympathisch. Aber wie kommt man denn auf die Idee, das zu... Also ich wär viel zu blöd. Ich würde gleich drüber nachdenken, das zu tun.
Also, nee,
das
ist ja ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht. Zum Beispiel, was mir ganz oft passiert ist, dass wenn ich mich verdribbel oder es ist irgendwie so ein Chaos und ich verliere den Ball gleich, dass ich einfach Timeout schreie mit Ballkontrolle. Und der Schiedsrichter sagt dann, okay, ist ein Timeout und du savest sozusagen, du rettest eine Possession. Also du behältst den Ball und du gehst einfach ins Timeout. Du hast ja auch ein paar wegzugeben. Und das ist ja auch in der Sekunde, musst du ja schnell schalten, um das zu machen. Aber in der Situation ist ja nochmal ein ganz anderes Level, dann auch zu sagen, ich springe hoch und hab Ballkontrolle und guck den Ref an. Und die Spurs waren auch alle tierisch sauer. Also die waren...
Das wäre ich auch. Ist ja offensichtlich, dass was schiefgelaufen ist. Ist ja nicht, dass er bewusst ist, ausgesprungen ist. Also, das kann nicht richtig sein.
Weiß ich auch.
Liebe NBA, wir müssen mal unten sprechen.
Weiß ich auch nicht, ob mir die Regel gefällt, aber sie war, es war in unserem Gunst, zu unseren Gunsten gestern und deswegen durfte ich heute frühstücken gehen.
Ich habe dich ja eben schon mal noch angesprochen, du bist noch in Orlando. Hier in Deutschland war eure Trade-Deadline so allgegenwärtig wie noch nie. Also vielleicht achte ich jetzt auch besonders drauf, aber ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr total präsent war. Gefühlt ja natürlich auch durch die Größe der Trades, die gemacht wurden und auch unter Bezugnahme der Personen, die wir beide gut kennen. Also, was ist denn da los?
Ja, es ist verrückt. Also dieses Jahr wirklich verrückt aus mehreren Gründen. Ich glaube, in Deutschland kommt es natürlich an, einfach weil, ich glaube, 3 Deutsche wurden getradet. Das ist natürlich nicht geil. Wie gesagt, wir hatten das Thema schon mal hier, in Anbetracht der Doku damals. Ich bin ja da auch sehr, sehr emotional unterwegs und boah, es waren taffe Wochen, Alter. Und gerade auch die Trades, die dann gemacht wurden, einfach so unwillkürlich, unvorhersehbar gemacht wurden, die man nicht wirklich, ich verstehe es auch immer alles gar nicht. Also man kommt dann ganz schnell in dieses Karussell von wegen, ich versetze mich dann in das Team rein und versuche zu verstehen, was die machen. Und dann hat man eigentlich schon verloren, wenn man das macht. Man ist, glaube ich, ja, es ist wirklich kein leichtes Thema. Und natürlich kann man mal sagen, man macht viel Geld, aber es ist halt trotzdem a lot going on und ja.
Aber muss das noch so sein? Also ist das noch zeitgemäß, dass man das so macht, wie man es macht?
Das ist eine gute Frage. Ich finde es natürlich persönlich nicht geil. Andererseits, also es gibt natürlich zwei Seiten der Geschichte. Ne? Es gibt, erstmal muss man dazu sagen, dass es den Spielern, das ist jetzt ein schlechtes Zeitpunkt, das zu sagen, weil Luca getradet wurde, aber es gibt natürlich auch Spielern die Möglichkeit, innerhalb eines Vertrags zu wechseln, ne, indem man einen Trade requestet. Ob das jetzt eine gute Lösung ist, ob man da vielleicht eine andere Lösung finden kann, sei dahergestellt. Aber natürlich gibt es vor allen Dingen Spielern, die was zu sagen haben und die diese Macht haben, eine gewisse, ne, Machtmöglichkeit. Mhm. Was aber auch auf der anderen Seite heißt, dass Spieler diese Macht nicht haben, deswegen bluten müssen. Das heißt, wenn ein Spieler X sagt, ich will getradet werden, werden 12 andere Spieler getradet, damit das irgendwie möglich ist. Und die Regeln sind heutzutage mit dem Geld auch so kompliziert, dass das gar nicht mehr so einfach ist, dass du einfach austauschst, dass dann irgendwie 3-4 Teams involviert sind und dann müssen all diese Spieler irgendwie den Standort wechseln mit ihren Familien. Also es ist ganz schöner Quatsch. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch, warum wir so viel Geld machen. Ne? Also dieses Drama, diese Nachricht, dieses Polarisierende, dieses Boulevard, das ist ja das letztendlich, was auch Geld in die Kassen bringt und was Leute lieben. Also es gibt, ich würde behaupten, dass ein großer prozentualer Anteil, weiß ich nicht, Moritz, an Fans der NBA gar nicht die Spiele gucken, sondern diese Sachen halt geil finden. Wie viel macht Spieler X? Warum macht er nicht mehr als das? Der wurde dafür getradet. The Legacy is ruined. All solche Sachen. Und deswegen ist es noch da. Ich würde aber sagen, und Steve Kerr hat einen Vorschlag gemacht, fand ich wirklich sehr gut. Es betrifft ja schon alle sehr, sehr emotional. Warum kann man das nicht machen, dass man das irgendwie einen Day Off macht, vorher und nachher? Oder dass das während des All-Star-Breaks gemacht wird, der jetzt nächste Woche ansteht. Also man muss irgendwie eine Lösung finden und diese Idee finde ich sehr gut, dass man nicht irgendwie, Dennis ist auf dem Weg, wir haben in Utah gespielt, ist mit seinem Team nach Utah in Tunnel gelaufen, keine Ahnung, wann er getradet wurde auf die Minute, aber an dem
Abend. Er war im Meeting, also ich glaube, er war im Meeting.
Ja, und wird getradet, also das ist ja keine Art, miteinander umzugehen. Ja, und er war ja nicht der Einzige, da sind ja 3 Jungs aus dem Locker-Room gezogen worden. So, das ist ja nicht, das ist ja nicht normal so. Und es gibt, natürlich hat dann auch der Spieler und der Mitspieler eine emotionale Reaktion dazu und muss sich dann aber die Knöchel tapen, weil er irgendwie sonst vom Walker Kessler umgenietet wird auf dem Feld. Also das ist natürlich, es ist nicht optimal gelöst.
Ja, die eine Frage ist halt diese Lösung, also wie man das gestaltet. Das andere ist, ich habe immer die, also vielleicht bin ich auch einfach zu deutsch oder zu europäisch aufgewachsen oder denke zu sehr, dass das, wir haben ja hier so Arbeitsschutzrechtlinien und du kannst einen Mitarbeiter nicht kündigen und du kannst nicht einfach rauswerfen. Und ich habe aber heute mit jemandem gesprochen, der also auf der Unternehmensseite in den USA arbeitet, der sagte, ja, aber Anne, so funktioniert das System auch in der Corporate, also in der Unternehmenswelt drüben, dass wenn du da deinen Job verlierst, ja, dann ist vorbei. Also die können dich von einem auf den anderen Tag rausschmeißen, dass die Kultur einfach auch anders ist. Und ich finde es einfach nur echt heftig, vor allem, wenn ich sowas sehe. Ich meine, was hier groß, besonders groß war zu Beginn, war diese Luka-Doncic-Geschichte, wo auch keiner mit gerechnet hat. Also, hast du da irgendwas mitbekommen? Also, oder ist das auch für dich so überraschend gekommen wie für uns?
Ja, also das war für jeden überraschend. Also ich glaube, das finde ich ja immer so lustig dann, wenn Leute sagen, sie sind Experten. Auch keine Ahnung, die verstehen ja nicht, dass das Produkt letztendlich auch nicht kalkulierbar ist. Das sind ja auch nur Menschen, die das machen, weißt du? Also das vergisst man ja manchmal, wenn man sagt, ja, die Teams. Nee, Digga, das ist auch nur ein Typ. Das ist auch nur ein Mensch, der diese Entscheidung trifft. Und der macht auch Fehler und der ist auch manchmal krank und der ist vielleicht auch manchmal ein bisschen dulli-dulli, weißt du so? Ja, die Luca-Sache habe ich nicht verstanden. Verstanden natürlich auf einem gewissen Level, wenn man drüber nachdenkt. Ich sag nicht, dass ich es genauso gemacht hätte, überhaupt nicht. Ich würde den Trade jetzt auch ungern bewerten wollen. Das kann man ja dazu sagen, dass, also erstmal hat man gesehen, wie es selbst so einem Spieler, der 200 plus Millionen Dollar macht und der wirklich schon alles gewonnen hat fast und wirklich, also einer der besten Basketballer aller Zeiten ist, wie es den emotionell angeht. Und da kannst du mir ja nicht erzählen, der soll die Klappe halten und soll einfach spielen, weil der macht so viel Geld. Also das ist ja ein Mensch, das scheint auf beiden Seiten nicht einfach gewesen zu sein und ja, ich glaube, damit hat überhaupt niemand gerechnet Und ich glaube, ein großer Grund, und jetzt wird es wirklich sehr interessant, ist dieses neue CBA, dieses neue Agreement zwischen Spielern und Besitzern, den Vertrag, den sozusagen geschlossen wurde, dass es einfach mittlerweile so schwer wird, Spieler zu bezahlen. Und man muss, diese Superstars machen, ich glaube, 30% des Salary Caps aus. Und der wächst ja jedes Jahr. Und Luca war, glaube ich, eligible für einen 350-Millionen-Vertrag in diesem Sommer. Und das ist für so ein Team ein Riesen-Commitment. Und dieses Team hat halt gesagt, sie machen es nicht. Obwohl er unbestritten Top 5, Top 3 Spieler in der NBA ist, haben sie gesagt, sie wollen das nicht ausgeben.
Und jetzt komme ich ins Spiel und ich schaue natürlich immer auf dieses Thema der Körperlichkeit und würde jetzt ja auch anmerken wollen, ich habe den ja auch schon ein paar Mal live spielen sehen dürfen und denke, okay, der ist, also wenn ich den sehe optisch, sieht der nicht aus wie 25. Und ja, der hat, jetzt wurde gesagt, 270 Pfund. Glaubst du, also meine Theorie ist, oder mein Gedanke ist, ich als Organisation würde auch sagen, oh, hält der das noch aus? Also kann der mit dem Körper, mit den Verletzungen, schafft er das über diese Zeit, über die nächsten 5 Jahre noch, das durchzuhalten, auszuhalten? Oder glaubst du nicht, dass das da reinspielt, dieser Gedanke? Ist das Quatsch?
Also erstmal bin ich natürlich jetzt in einer interessanten Situation, weil ich ja auch ein Spieler bin. Ich würde es ungern bewerten wollen, wie Lukas physische Situation ist. Dazu muss ich aber auch sagen, ich gebe mir größte Mühe mit meinem Körper, investiere sehr, sehr viel Zeit und Geduld drin und sitze hier mit einem gerissenen Kreuzband. Also das sind alles Kalkulierungen, die man macht. Das sind alles informed guesses, wie der Ami sagt. Also das ist alles eine Kalkulation, nicht Kalkulierung. Guten Morgen. Und ich weiß, man kann sich das alles schönreden, aber also entweder kenne ich die ganze Story, aber sowas ist noch nicht passiert. Also das kann man einfach so sagen. Das ist eins der überraschendsten Geschichten, die je passiert ist in der NBA-Geschichte. Keine Ahnung, aber ich finde es jetzt auch irgendwie schwierig zu sagen, ja, der Luca trinkt gerne mal ein Bierchen, nachdem er irgendwie die Western Conference Finals gewonnen hat. Der Bösewicht. Ja, also sorry.
Nee, aber da gab es ja dieses Video. Ich bin ja auch nur Konsument der Medien und dann kommt dieses Video wieder rauf, wie der GM ihm das Bier abnimmt und so und du denkst, also hat das so lange gebrodelt in dem. Ich bin ja auf der Körperlichkeit. Mich interessiert ja vor allen Dingen so, weißt du, glauben die ja nicht an den körperlichen Zustand. So,
da sage ich als Spieler, ich kenne das Video, da sage ich aber als Spieler, wenn ich das höre, Digga, ihr solltet auf Knien da den Gang lang rutschen, dass der Luca euch da hingebracht hat. Okay? Also so, weißt du, was ich meine? Also, ob du jetzt eben 400 Millionen ins Portemonnaie schiebst, ist eine andere Geschichte. Den Job habe ich nicht, den Job will ich nicht. Da habt ihr selber Schuld, dass ihr diese Entscheidung treffen müsst. Aber jetzt so zu tun, als ob, ja, ich weiß, wie Luca funktioniert. Es ist ja auch ein Give or Take, ja. Als Spieler, so funktioniere ich ja auch. Ich funktioniere ganz anders als Franz. Ich könnte gewisse Sachen nicht. Also es ist immer eine Abwägung, inwieweit der Spieler das braucht, um erfolgreich zu sein. Vielleicht ist das Teil seiner...
Das könntest du nicht?
Ja, vielleicht ist das Teil seiner I don't give a fuck Mentality. Weißt du, seiner mentalen Stärke. Dann da hinzugehen am nächsten Tag und zu sagen, Alter, ist mir egal, welchen athletischen 3D-Wing ihr mir hier da vorstellt, ich zerstöre euch so unnormal und es ist mir egal, was du machst. Das ist einfach so. Und
ich sehe es ja nur durch meine Brille. Ich kann das von dieser, wenn man das auf der Körperlichkeit sieht, das sind ja die Themen, die aufgekommen sind, kann ich das verstehen, dass man da Bedenken 100%. Hat. Aber ich verstehe deinen Ansatz auch total, dass der sagt, ja, der war mit 16 schon so bei Real Madrid und mit 20 ist er immer noch so gewesen. Und jetzt, also das ist sein, so spielt der
Junge
nun mal.
Der Junge ist 25, Arne. 25. Ja, 25. Das ist, tut mir weh zu sagen, weil der mich schon gefühlt so oft geschlagen hat. Dass der erst 25 ist, verstehe ich nicht. Aber also wie gesagt, ich will den Trade ungern bewerten. Aber das war auch genau hier so eine Bombe, wie es in Deutschland war.
In der Bombe involviert war ja auch unser Freund Maxi Kleber. Hast du was von dem gehört?
Nee, von dem habe ich nichts gehört. Ich habe ihm geschrieben, als er sich, ich glaube, Fuß gebrochen hat, weil der hatte mir auch ganz lieb geschrieben bei meinem Kreuzbandriss. Bei Trade-Geschichten bin ich immer so, ich habe ja mit Maxi schon eine Beziehung, aber jetzt nicht so eng wie mit Daniel zum Beispiel oder Dennis. Deswegen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil viel passiert, aber dem schreibe ich auch noch. Dennis habe ich geschrieben, Daniel, mit dem habe ich ein bisschen gequatscht. Das ist halt einfach alles, man fragt sich, warum? Also, warum wird das gemacht? Ja, der sitzt jetzt da. Du hast ja wahrscheinlich auch mit ihm gesprochen.
Naja, also die Situation jetzt bei Luca ist jetzt ja einmal, dass man sagt, okay, man kann es nicht verstehen und warum, und der ist natürlich auch gekränkt, wenn jetzt...
Der macht jetzt seine 200 Millionen woanders halt, ne?
So eben, so. Und bei Daniel, ja. Mit dem habe ich natürlich auch gesprochen. Also ich dieser Prozess, er wird getradet nach was? Nach Utah? Ist er nach Utah getradet worden?
Nee, nach OKC, glaube ich.
Ah, so, nach OKC zum sehr Hartenstein. So, und da habe ich gedacht, oh, cool, Hartenstein, ja. Und es war schon so, oh, cool, zwei Deutsche, das ist doch eine coole Geschichte. Die werden sich bestimmt gut verstehen. Ich kenne den Keck, wie ich immer nenne, den sehr kenne ich gut. So, das ist, boah, das wird cool. So, und dann habe ich irgendwie gefühlt, zwei Stunden später kam dann die Meldung, dass sie den aus ihrem Vertrag, wie sagt man bei euch, was ist der Begriff,
Waven.
Der offizielle Begriff?
Waven.
Waven. So, und damit hat, ich habe ihm geschrieben, ja, und was jetzt? Und er hat nur geantwortet, ja, jetzt bin ich arbeitslos, ne?
Ja, so cut and dry ist das. Also, ja, ist verrückt. Und der, also ich meine, der muss ja überlegen, ne? Also der hat ja seine Kinder da in der Schule, seine Frau ist da hingezogen, der hat seine Fam da. Habe ich ihm natürlich auch direkt gefragt. Also, weil das Basketballspiel ist ja eine Geschichte, dann spielt er halt woanders Basketball, ja? Trägt halt ein anderes Jersey. Buhu, das kennt da jeder. Aber dann, dass du deine Kinder aus der Schule nimmst, boah, ey, alter Scholli, ey.
Ich glaube, das ist auch ab einem gewissen Level oder Alter, wenn deine Kinder das verstehen, und bei Laila und Mio, den zwei Kindern von da, die verstehen ja jetzt, was Phase ist. Die sind ja jetzt nicht, sagt man, ach, jetzt ziehen wir mal irgendwo lustig um, sondern die haben jetzt gerade von Boston Sommer jetzt wieder nach New Orleans und jetzt heißt es wieder Sachen packen und irgendwo anders hin. Ah, ey, das ist schon emotional eine, glaube ich, eine andere Hausnummer.
Ja.
Wie läuft das ab? Also, weißt du das? Also, der ist ja nicht nach OKC geflogen, der war ja die ganze Zeit zu Hause, oder? Das ist ja alles nur per WhatsApp.
Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, das war einfach ein, ich weiß gar nicht, was OKC zurückgekriegt hat, aber das klingt halt einfach so, als wollten sie den Vertrag loswerden. So asozial, wie das klingt. Und haben dann halt versucht, mit einem Team irgendwie einen Deal zu machen, die den dann waven. Also, es ist halt einfach, ich verstehe diese ganzen Sachen auch nicht. Und ich bin ja selber da schon mal in dieser Situation gewesen. Das ist einfach eklig. Also es ist einfach eklig, da ruft sich dein Agent an und sagt, du bist heute gekündigt worden. So, du wirst natürlich weiter bezahlt und so, aber es ist halt auch dieses Mental Peace, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Diese ganzen Geschichten, also man geht ja durch diese Emotionen trotzdem, ja, und wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, wenn ich hier in die Facility gehe und dem Koch, der morgens meine Eier macht, ja, mit dem rede ich jeden Tag, frage ihn, wie es seiner Frau geht, der Typ, der hier putzt bei uns, jeden Tag sage ich, was geht bei dir, so, du bindest mit den Leuten emotional, ja, ja, und dann sagt dir jemand, ja, Tschüssikowski, und die sagen, ja, sorry, es ist nur Business, nicht Personal, nee, sowas funktioniert, das ist einfach nicht so. Es ist persönlich für mich. Und das ist ja auch genau der Punkt. Die Leute, die dir das sagen, die erwarten auch, dass du das persönlich machst. Sonst funktioniert deren Produkt nämlich nicht. Wenn ich nicht auf einer persönlichen Ebene mit meinem Teammate kommunizieren kann, dann spielen wir nicht gut zusammen. Also, das ist ein Widerspruch für mich, zu sagen, es ist nur personal. Deswegen finde ich auch manche Trades, die ich sehe, einfach um ihr Team zu optimieren, obwohl es schon funktioniert, ist ganz schwierig, weil manchmal muss man halt zwischen den Lines lesen. Man muss zwischen den Zeilen lesen, um ein gutes Team zu kreieren. Und dann, wenn mir dann jemand sagt, der nicht, und das passiert ganz oft in Deutschland, kann ich ganz kurz, übrigens auch ein Grund, warum ich mich gerne distanziere von deutschen Medien, wenn dann Leute sagen, ja, der soll sich mal nicht so haben oder macht so viel Kohle, das ist halt einfach das Business und das ist nicht persönlich für das Team in der Situation. Und die waren noch nie in der Situation, ey, nein, rede nicht mit mir, lass mich in Ruhe.
Ja, das ist ja wirklich, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil du bist ja den ganzen Tag mit dieser Gruppe zusammen. Du sitzt mit den Spielern stundenlang im Flieger, mit den Trainern, mit den Coaches. Du bist eine Gruppe, du hängst aufeinander, du reist miteinander, du isst, du schläfst. Das ist ja alles so eng. Und dann, klar ist das persönlich, es ist alles persönlich. Es ist ja auch wichtig, dass es persönlich ist, weil das ist, frage mich ja auch, weißt du, die sagen ja, du hast ja auch keinen Vertrag mit dem Team, sondern du hast einen Vertrag mit der Liga. Ja, aber du willst doch irgendwie eine Teamkultur aufbauen. Also das ist für mich, also ich will ja, dass Leute sagen, ich identifiziere mich mit dem Logo auf meiner Brust und nicht sagen, ist mir doch egal, wo ich spiele, Hauptsache die Kohle stimmt. Das ist ja Quatsch.
Das ist alles Quatsch. Und ja, also ein guter Punkt, der dadurch kommt, ist, und das höre ich auch ganz oft, in Deutschland höre ich in Amerika weniger, aber dieses Loyale, ja, diese Sportloyalität, die ja dann im Gegenzug erwartet wird von den Sportlern. Also sozusagen, das hatten wir letzte Woche schon ein bisschen mit dieser europäischen Sportkultur, dass diese Dynamik noch ein bisschen mehr, also du wechselst eigentlich nicht von Real Madrid zu Barcelona, ja, das macht man einfach nicht so.
Niemals.
Das geht einfach nicht. Oder Schalke Dortmund, keine Ahnung, ist vielleicht nochmal ein anderes Level, aber es gibt gewisse Sachen, die du einfach nicht machst. Wie kannst du von einem Spieler das erwarten hier? Wenn der wirklich so weg ist, getradet wird, der Spieler muss gucken, wo er bleibt. Also es ist, dieses System ist so gebaut, dass jeder sich umsieht und sagt, ich hole so viel raus, wie es geht und Tschüssikowski. Du kannst also, und das finde ich, um dieses Thema vielleicht abzuschließen, finde ich wirklich schade, weil der Sport, das macht ja den Sport aus. Also der Sport macht ja dieses Zwischenmenschliche aus. Die Fans, die da bluten, die ausrasten für einen, mit denen du dieses Gefühl teilst, ob das Schmerz ist oder Freude. Das macht ja den Sport aus, dass sich Leute mit dir identifizieren können, dass man sich miteinander verbindet. Das, diese Leidenschaft, das ist ja, warum man das macht. Also deswegen fängt man ja an. Und das ist wirklich zu einem Großteil verloren hier. Also es ist einfach nicht das Gleiche.
Ja, und die Setups, die sich Leute ja aufbauen, werden ganz andere, dass sie dann irgendwo schauen, dass sie irgendwo leben, aber gar nicht mehr zum Team so richtig hinreisen, nur noch so aus dem Hotel, aus dem Koffer, weil sie vielleicht ja eh wieder wegziehen müssen und die Familie gar nicht mitnehmen und erstmal schauen, wie es läuft. Also diese Verbindlichkeit fällt natürlich weg. Apropos Verbindlichkeit, Dennis ist jetzt ja auch getradet worden, ich weiß nicht, wie häufig er jetzt schon getradet wurde in seiner Karriere. Und er hat sich auch öffentlich dazu auch sehr stark aufgeregt. Und vorher schon, also vorher getradet wurde. Ich habe das jetzt am eigenen Leib mitbekommen, weil ich habe in der Woche, also im letzten Spiel von den Warriors, habe ich mit seinem Fitnesstrainer gesprochen. Weil wir tauschen immer so Trainingspläne aus und kommuniziere ich ganz gut. Und dann sagt er, ja, hey, sorry, Buddy, brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. Der ist ja jetzt gerade getradet worden und ist jetzt beim nächsten. Und das ist ja, also Ich bewundere auch diese mentale Stärke bei Dennis jetzt in diesem Fall, wie der das immer wieder schafft. Also immer wieder, ohne den Kopf in den Sand zu stecken, immer wieder. Und heute Abend, glaube ich, steht er da zum ersten Mal auf dem Parkett. Ich bin auf der einen Seite schockiert, auf der anderen Seite begeistert, wie er das schafft.
Ja, ich sage das ja schon seit Jahren, wie beeindruckend das ist. Also es ist halt auch immer, es ist jetzt, weil der Butler da weg wollte aus Miami, muss der Dennis umziehen, weißt du, was ich meine? Also daran habe ich ja halt direkt so gedacht, Digga, das ist halt einfach, und ich denke dann auch an seine Kids so, die haben das Schuljahr in Brooklyn angefangen und sind jetzt über Umwege in Detroit, also natürlich spielen wir, weil wir Basketball mögen und wir können umziehen, aber sobald du eine Familie hast, die du überall mitnimmst, und Dennis ist wirklich einer der loyalsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Also das sind einfach zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Und ja, ich finde im Endeffekt, als Basketball-Fan, also wenn man sich die NBA anguckt, finde ich tatsächlich, dass Dennis ganz gut nach Detroit passt und bin auch happy für ihn, weil ich glaube, der hat eine coole Rolle oder potenziell eine coole Rolle mit einem Team, was ähnlich spielt wie er, und es sind halt ein Winner, ne? Also, und die spielen halt um was so. Die spielen um die Playoffs, die spielen um vielleicht sogar die erste Runde zu gewinnen. Und da kann ich mich schon mit anfreunden, wenn ich weiter entfernt bin, als Basketballfan, dass das irgendwie passt. Ich persönlich finde der Michigan Area auch ziemlich geil, natürlich, weil ich da zur Schule gegangen bin. Also, es ist schon alles okay, aber ich glaube schon, dass das natürlich Spuren hinterlässt.
Ich lese das auch, dass das gut passt für ihn und du sagst, es ist ein Gewinner. Ja, es ist absolut ein Gewinner, aber du hast es mal gesagt, dieses, wie oft kannst du immer wieder auf den Sack kriegen und gut auf die Schnauze bekommen und trotzdem wieder zu stehen. Und wenn es einer kann, dann eher. Das bewundere ich ja auch so stark an ihm. Nur dieser, also ich versuche mich da immer so die Köpfe rein zu versetzen und mir vorzustellen, wie so ein Tag oder so Tage laufen. Also dieses Gefühl von, da ruft sich einer an und sagt, ah, hey, hör mal zu, das könnte jetzt hier was kommen, so, dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, vermutlich. Dann ist es irgendwann soweit, dann bist du im Gedanken bei dem Team, dann ist es nur für ein paar Stunden, dann gehst du emotional wieder woanders hin. Also das zu überstehen, ja, das, da habe ich einen großen Respekt vor. Vielleicht noch so eine Frage, ist bei dir in deiner Szenario, hattest du Trade-Angst? Hattest du Gedanken, dass Orlando was machen könnte? War das für dich im Kopf ein Thema oder hast du dich damit gar nicht beschäftigen müssen oder können?
Na doch, doch. Also ich würde sagen, das erste Jahr seit vielen, seitdem ich hier in Orlando bin, war es irgendwie Thema. Einfach wegen der Verletzung, ne? Natürlich unabhängig davon, was einem Leute sagen, man bildet einfach so ein, und das hat jetzt gar nichts mit den Personen zu tun, die da hinter der Bühne sitzen, aber man entwickelt einfach so ein Misstrauen, und wenn man sich so umguckt mit Spielern, die Verträge haben, die leicht tradebar sind und die verletzt sind, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du getradet wirst, halt, keine Ahnung, ich wusste halt einfach nicht so richtig, wo ich da bin. Natürlich ist man auch total removed vom Team. Also ich war jetzt zum Beispiel die letzten 2 Wochen gar nicht dabei. Die waren auf einem langen West Coast Trip und ich war hier alleine irgendwie so. Also man ist, das ist ein ganz komisches Gefühl gewesen und natürlich habe ich da irgendwie auch gebangt. Und es ist auch ganz komisch, weil ich musste mich ja konzentrieren. Also in meiner Reha, das funktioniert ja nicht, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin. Ist ja ganz komisch, wie der Körper funktioniert. Aber wenn ich keinen Rhythmus entwickle, dann wird mein Knie auch nicht besser. Deswegen muss ich mich da emotional auch irgendwie ein bisschen konzentrieren drauf. Gerade jetzt, weil es ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Also ich laufe wieder und ich kann mich um mich selber kümmern, aber so richtig so, man merkt nicht so richtig Fortschritte, obwohl man hoffentlich welche macht und sehr, sehr hart arbeitet. Und irgendwie ist das Ziel noch so weit, weit weg. Also deswegen nenne ich das saure Gurkenzeit. War auch für mich komische 1,5 Wochen, sage ich, wie es ist. Natürlich spricht man viel mit dem Agenten, was da so passiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch so ein bisschen diesen NBA-Fan in mir, der diesen Gossip irgendwie faszinierend findet. Also ich will es dann auch wissen, ob Jimmy Butler, wohin der getradet wird. Und ich muss dann immer für mich so ein bisschen so eine Balance finden, wie sehr ich mich da reinsteige und wie ich Wege finde, mich davon zu distanzieren.
Ist schon interessant, wie ihr das auch als Show verkauft wird, diese Trade-Deadline. Ich habe den Namen nicht von diesem einen Journalisten im Kopf, der hat so seine Bildschirmzeit auf dem Handy irgendwie geteilt, irgendwie von zwei, ich weiß nicht, wie er heißt, weißt du, wie ich meine?
Shams Charania, ja.
Genau, irgendwie von 20 Stunden, die er irgendwie am Handy war und alles versucht hat aufzufassen. Das ist schon sehr, wie du sagst, Gossip. Das ist schon viel auch irgendwie, man sucht nach flashy Informationen.
Ja, hast du die Fernsehshow gesehen dazu?
Nee.
Ja, also der wird dann um 3 Uhr ist die Deadline an der Ostküste und um 1 Uhr fängt diese Fernsehshow an und die geht 4 Stunden und die machen dann so einen Sound im Studio, da sitzt irgendwie 10 Leute, das ist wie beim Wahlen. Weißt du, dass man bei ARD dann diese ganzen Tippen dann auf dem Ding, dann schieben die Salaries rum und das machen die natürlich so krass interessant, dass du so als Fan gar nicht denkst, dass das die reale Welt ist, aber dann siehst du natürlich, wie so ein echter Mensch rumgeschoben wird und findest es voll geil, ne? Also du findest es natürlich, du bist es fast so eine Blutlustigkeit, ich weiß nicht, Blutlust. Also du bist so,
ja, aber das,
ja, geil, Veränderung, ich will Polarisierung, geil. Aber wenn du selber in
das ist das Real, ja, ja, das ist das reale Kickbase. Kennst du Kickbase?
Nee.
So wo du Fußballmanager, es gibt so eine Fußballmanager-App.
Ja.
Wo du dein Team hast und dann mit dem Spielgeld, also der Spieler X kostet dann 10 Millionen, du kannst den kaufen und verschieben und du kannst den verkaufen und so zockst du untereinander. Aber das ist ja genau das Gleiche. Es ist ja ein realer Basketballmanager und die Leute können Teil daran haben und sich daran ergötzen.
Ja, und in Amerika haben die es natürlich auch mit der Produktion einfach perfektioniert. Ne? Also ob du jetzt zum UFC-Fight nach Miami gehst, du denkst, du sitzt in einem Live-Film. Also wirklich, das ist die Produktion. Wenn ich bei Alba im Stadion sitze, das hat nichts gegen Alba, oder beim Bayern München ist egal. Und im Vergleich dazu zu einem Sportevent in Amerika gehe, es ist night and day. Also es ist einfach anders. Diese Produktion ist so groß gemacht und das haben die Amis schon echt gut drauf.
Dafür haben wir Fans.
Richtig.
Dafür haben wir Fans.
Dafür haben wir Kultur.
Ich habe lustigerweise diese Woche einen Artikel gelesen, der ist vom Harvard University Blog. Klingt jetzt sehr hochtrabend, aber darin ging es um die emotionale Intelligenz und wie man diese mastert. Und ich habe mir, als ich das gelesen habe, das passte irgendwie so zu diesen Gefühlen, die ich aufgebaut habe, als ich diese Trade-Situation mitbekommen habe, mit den einzelnen Spielern sprechen durfte und deren Gefühlslage zu sehen. Und ich glaube, dass ich eine ganz okaye emotionale Intelligenz habe, weil das, glaube ich, für einen Trainer auch nicht schlecht ist, wenn man sich so ein bisschen rein versetzen kann. Und die emotionale Intelligenz wird aus vier Bereichen zusammengesetzt. Der erste Bereich ist der Self-Awareness-Bereich, also die Fähigkeit, seine eigenen Emotionen zu identifizieren. Das könnte ich mir vorstellen, dass ist ja auch eine Fähigkeit, an der, die du hast, aber auch an der du arbeitest, weil es ist ja für einen Sportler nicht schlecht zu erkennen, was man für Emotionen hat. Und der zweite Bereich ist direkt daran, diese Self-Regulation, also die das Selbstbewusstsein, diese zu regulieren, diese Emotionen, um das dann auch zu managen. Ich glaube, was wir jetzt gerade besprochen haben, ob Dennis, Daniel, Maxi, Luca, diese ganzen Themen, ist total spannend. Wie gehst du mit dieser Emotion, die ja unweigerlich hervorkommt, um? Weil wenn du das nicht hingekriegst, dann bist du ja automatisch im Negativ-Struggle. Und ich stelle mir die Frage, das ist ja ein Thema, von dem ich weiß, dass du dich damit beschäftigst. Und wie schaffst du das? Kannst du dich damit reinverziehen? Kannst du es auch vielleicht auf ein Basketballspiel umsetzen? Also wie schaffst du es damit, deine emotionale Intelligenz aufrechtzuerhalten bzw. zu verbessern?
Ja, also erstmal finde ich es total lustig, dass du einen Harvard-Artikel rausgekramt hast. Woher weißt du überhaupt, was das ist?
Ist Zufall. Ich folge nur ab und zu den richtigen Instagram-Seiten. Okay. Weißt du, dafür ist das Internet gut. Ich möchte gleich noch zu deinem Social-Media-Abstinenz noch kommen, aber das machen wir später. Aber ab und zu kriege ich da ein paar gute Dinge vorgeschlagen.
Okay, gut. Also Harvard, it is. Da musste ich hier wirklich, ich dachte, ich mache hier einen Podcast über Sport mit dir und du gibst mir irgendwie Harvard-Artikel zur Hausaufgabe. Ja. Nee, also erstmal finde ich, das ist sehr interessant. Das ist tatsächlich ein Thema, über das wir ja auch viel reden. Ich glaube, für mich ist es ein bisschen einfacher, das aufs Spiel per se mir anzuschauen. Ich glaube, bei so Trade-Geschichten ist erstmal bei mir immer ganz wichtig gewesen, so, okay, was mache ich jetzt erstmal? Natürlich, was heißt es, ob das jetzt ein Trade ist, ob das jetzt mein ACL ist, ne, ob das jetzt ein neuer Vertrag ist, wie sieht die Situation aus, was passiert? Und für mich ist immer ganz wichtig, so ein bisschen zu kategorisieren, was ist jetzt gerade wichtig? Also, es gibt natürlich die Long-Term-Resultate, die dadurch raus passieren, aber welches Feuer muss ich jetzt als erstes ausmachen? So. Und beim Traden heißt es dann vielleicht erstmal, okay, in meiner Situation, ich weiß auch, als ich in Boston war, da war ich total emotional überwältigt, habe das natürlich auch mitgekriegt. Es war mir peinlich, ich war embarrassed, wirklich. Ich wollte zu meinen Familien.
Was war dass du getradet wurdest oder dass du wieder regiert hast?
Dass ich gewaved wurde. Also ich wollte es meinem Bruder nicht sagen. Und es war mir wirklich arschpeinlich. Und dann habe ich mich erstmal ein bisschen gesuhlt in dieser Emotion für anderthalb, zwei Stunden mit meiner Mutter, die war lustigerweise da zufällig. Und dann haben wir aber gesagt, dann war für mich ganz klar, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? So, ich höre nicht auf zu trainieren, das ist mir wichtig, weil ich weiß nicht, was passiert. Und ich will nicht in Boston sein. Weil ich hasse es hier jetzt. Wie lösen wir das Problem? Und dann haben meine Mutter und ich am nächsten Morgen meine Wohnung zusammengepackt und schnurstracks saß ich in meinem Auto und hatte den Teppich unterm Arm, die Pflanze irgendwie hier hinten im Kopf und wir sind zusammen 12 Stunden durchs Land gefahren und sind nach Ann Arbor zu Franz gefahren, haben auf dem Weg eine Airbnb gebucht und war eine Woche in Michigan. So, und dann war ich da, ein Kumpel von mir hat mich trainiert 2-3 Mal am Tag. Also für mich war wichtig, was ist jetzt natürlich, scheiße, meine Karriere sieht nicht gut aus gerade, aber was ist jetzt wichtig? So, das ist für mich ganz wichtig zu sortieren. Voll ich finde es sehr interessant, in Spielen ist es dann nochmal viel, viel schwieriger, weil du hast nicht diese Zeit zu differenzieren. Also ich habe keine 1,5 Stunden, mich in dem Gefühl zu suhlen, sonst ist das Spiel vorbei. Das heißt, ich muss, wenn der Schiedsrichter eine scheiß Pfiff gemacht hat oder Franz einen Kackpass mir geworfen hat und ich schon wieder den Ball nicht bekommen habe, muss ich mich irgendwie in der Situation fangen. Und je schneller ich das hinkriege, bin ich dann wieder gut hinten defensiv.
Das nennt man, oder man sagt dazu, es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist ja das, das schafft keiner, also ich schaff's nicht, sagen wir mal so, also nicht immer, aber ich arbeite daran, dass wenn dich etwas aufregt und ärgert, könntest du ja direkt reagieren und dieser Box dazwischen, diese kurze Millisekunde, wo man sagt, nee, du sagst jetzt nicht zurück, du haust ihm jetzt nicht eine rein, du schreist jetzt nicht aus, du ziehst nicht die Augenbrauen hoch, das ist ja also, glaube ich, die große Kunst, diesen Raum einmal kurz zu betreten, zu schauen, okay, ich habe da gerade eine Emotion, einen Reiz bekommen. und kurz drüber nachzudenken, also wir sprechen von Millisekunden, wie ist jetzt meine Reaktion?
Ja, hundertprozentig. Dazu eine lustige Geschichte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das fällt mir sehr, sehr schwer im Spiel. Also ich arbeite seit Jahren daran, ja. Ich muss auch sagen, es gibt immer so phasenweise Spiele, wo es sehr, sehr einfach ist. 10 Spiele lang ist irgendwie ganz entspannt, das juckt mich überhaupt nichts. Und dann gibt es 5 bis 7 Spiele, wo ich irgendwie total on edge bin. Und ich bin total angespannt und das sind immer so wellenartige Bewegungen. Also es ist wirklich sehr phasenhaft bei mir da. Und ich habe mir, als ich mich verletzt habe, habe ich mir vorgenommen, daran zu arbeiten. Also ich habe jetzt eine Option, ne? Ich habe ja ein kaputtes ACL, ich werde diese Saison nicht mehr spielen. Ich spiele im wann spiele ich wieder? Oktober. Fängt die Saison wieder an und spiele ich wieder. Das heißt, bis dahin habe ich ja, natürlich arbeite ich hart, aber ich habe viel Zeit auch irgendwie an meinem Mentalen zu arbeiten. Und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich das einbringen im Basketball? Und wenn ich spiele, sehe ich das aus einer sehr, sehr emotionalen Situation, das Spiel, aus einer sehr, sehr emotionalen Perspektive und auch eine sehr individuelle. Also, guck mal, ich spiele nur 20 Minuten, 18 bis 20 Minuten, ich komme rein, hier, das sind die 3, 4 Sachen, die ich mache, ich kriege meine ersten 2 Rebounds so, meine ersten 7 Punkte so und jetzt bin ich am Spielen, so. Das ist ja alles sehr, sehr individuell. Wie finde ich jetzt das raus? Wie werde ich besser? Wie mache ich den nächsten Schritt? Auch zu wissen, okay, wie geht's Cole Anthony eigentlich gerade? Cole Anthony ist vor 2 Minuten reingekommen, der hat aber den Ball noch nicht einmal berührt. Wäre es vielleicht schlau, ihm einen Handoff zu geben und zu gucken, was dann passiert? Weil man spielt nicht alleine, man hat 4 Teammates so. Und die brauchen einen und die helfen einem ja auch. Also, was in diesem Artikel ja auch drinsteht, zu verstehen, wie man auch mit den Menschen um sich rum umgeht und ich muss mit Cole Anthony anders reden als mit Franz oder Arne Raskowiak. Das heißt, das muss ich auch lernen. Und das habe ich jetzt mir überlegt, wie mache ich das am besten? Also, du hast ja da auch Erfahrung im deutschen Nationalteam, aber bei mir, ich meine so, okay, ich kann mich jetzt, mein größtes Pet-Peeve, um meinen Satz hier abzuschließen, ist, kennst du, wenn du ein NBA-Spiel guckst, und die verletzten Spieler sitzen einfach so verstreut auf der Bank in ihren coolen Outfits und machen so eine Mondschau draus.
Ich bin immer überrascht, dass das erlaubt ist, was die für, also vor allem auch Farben und so, das sieht nicht teamzugehörig aus. Das ist nicht nur ein,
ich hab nichts gegen Fashion, ich liebe mich anziehen, ich mach das auch gerne, es fühlt sich gut an, geil, cool, ich gehe confident zum Spiel, ist ja gar kein Problem, ich will dich gar nicht kritisieren. Aber beim Basketballspielen spielen wir, okay, wir konzentrieren jetzt drauf. Und für mich, ich habe mir einfach überlegt, ich will nicht auf der Bank sitzen und einfach Löcher in die Luft gucken. Und gucken, wer irgendwie in den Stands sitzt und da neben den Spielern sitzen für die nächsten 40 Spiele. Keine Ahnung, wie viele Spiele es denn noch sind dieses Jahr. Deswegen habe ich überlegt und ich habe die Coaches gefragt, ob es okay ist, dass ich mich irgendwie integriere. Also wie finden wir eine Lösung, dass ich nicht raussteche durch meinen Trainingsanzug, sondern dass ich raussteche durch vielleicht eine Aufgabe, die ich bekomme, vielleicht auch das Spiel irgendwie mal anders zu sehen. Und wir sind auf die Idee gekommen, oder ich sitze jetzt hinter der Bank mit den Trainern, mit den Backrow-Coaches sozusagen und versuche das Spiel mir ein bisschen anders anzugucken. Teile mir Aufgaben mit dem Shooting-Coach. Zum Beispiel gestern hat der trackt zum Beispiel immer, wie oft wir scoren, wenn der Ball von einer Seite zur anderen Seite geht. Also, ist fast so eine Fußballstatistik, weißt du, so überlagern und diese Wörter, die sie nehmen.
Seitenwechsel.
Ja. So, und solche Sachen trackt er in real time. Das heißt, okay, Franz hat auf der Seite keine Sache, die passiert, deswegen passt er jetzt rüber und jetzt ist auf einmal die Defense offen. So, und solche Sachen will ich jetzt auch machen, um hoffentlich dann, wenn ich wieder spiele, mich in der Situation, wenn der Schiedsrichter mir auf den Keks geht, mich zu erinnern, Alter, es gehört noch so viele andere Sachen zum Spiel, worauf kann ich mich konzentrieren, dass der Vogel mich jetzt nicht aufregt und ich hoffe, dass mich das ein besserer Spieler macht. Mal schauen.
Bevor ich auf deine Coaching-Karriere eingehe, das ist ja der dritte Punkt, sich in andere hineinversetzen können. Ich glaube, das ist ja auch, was in so einer Gruppe, was du auch beschreibst, also ein Gefühl zu bekommen für die Menschen, die mit mir gerade auf dem Court stehen oder mit denen ich in der Gruppe bin. Was brauchen die? Wie ticken die? Was haben die für einen familiären Background? Was haben die gerade vielleicht für Krisen? Die haben ja alle eine Familie zu Hause, Ärger mit ihren Frauen, Kindern, Lebenspartnern. Da ist jemand gestorben. Es gibt ja so viele Aspekte, die berücksichtigen abgestiegen werden müssen in so einem Konstrukt. Und der letzte Bereich, diese Social Skills, also der Unterschied zwischen großartigen Leadern und ganz okayen, diese Fähigkeit, nachhaltige und langfristige Beziehungen aufzubauen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wer ist ein Coach oder auch ein Spieler, der für dich ein großartiger Leader war bisher, den du so kennengelernt hast? Muss jetzt keiner sein, den du vielleicht kennst, aber es kann auch irgendwie andererseits sagen, boah, der hatte so eine geile Fähigkeit, Leute mitzureißen, der hat es geschafft, Leute in den Bann zu ziehen, der hat irgendwie einen besonderen Impact auf mich gemacht.
Boah, es gibt viele Trainer erstmal. Ich muss sagen, ja, wenn ich mir Trainer angucke, generell, die sind ja immer alle, und da freue ich mich jetzt schon, wenn ein paar Trainer von mir das hören, die sind ja immer alle sehr, sehr intensiv bei der Sache während des Spiels. Und ich muss sagen, ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Trainer in meinem... Erstmal hatte ich bis jetzt noch keinen einzigen Trainer, der mir nicht auf den Keks gegangen ist. Das kann ich erst mal... Okay, die gehen mir alle immer auf den Keks. Nicht immer ständig, aber es gibt nicht eine Ausnahme, so, der mir noch nie...
Wodurch denn?
Der mir noch nie auf den Keks gegangen ist.
Was machen die denn?
Naja... Also Gordy hat immer solche Sachen gemacht, der wusste jetzt genau, wenn ich nicht gut spiele, dann muss er mich nur ärgern. Also dann hat er mich irgendwie mit Absicht genervt. Und obwohl ich weiß, was er macht, funktioniert das halt. Also das ist halt, geh mit hier auf den Keks. Weil der versucht ja natürlich dann die externe Aufmerksamkeit, er versucht sozusagen irgendwas Externes zu kreieren, auf was ich mich konzentriere, was meine Aufmerksamkeit wegnimmt von, oh, ich habe gerade einen Wurf daneben geworfen und ja, Dennis hat gerade mich im Pick and Roll ja auseinandergenommen. Weil er ganz genau weiß, dass das in meinem Kopf ist, sucht er irgendwas, wie er mich externe ablenken kann und ja, dann bin ich halt sauer darauf, was er gesagt hat und dann fängt der Ball auf einmal rein. So. Und obwohl ich weiß, dass er das macht, geht es mir trotzdem auf, also funktioniert es halt so. Ich muss aber noch einen Punkt dazu sagen, also ich finde bei Coaches ist es immer ganz, und ich bin sehr gut befreundet mit auch alten Coaches von mir, wenn ich mit denen als Mensch rede, sind die ganz anders im Spiel und das muss man denen auch lassen, also du musst denen diesen Raum geben und die sind auch ganz anders, also du kannst jetzt zum Beispiel nicht erwarten von einem Trainer, mit dem du eine enge Beziehung hast, dass er dich länger spielen lässt, nur weil ihr am Abend vorher so ein schönes Steak zusammengegessen habt, das funktioniert so nicht. So. Und es gibt auch Trainer, die mich im Jugendbereich gecoacht haben, die haben Leute über mich gespielt, die jetzt nicht mehr Basketball spielen oder was auch immer und ich mache das manchmal immer noch als Joke und die entschuldigen sich nicht dafür, weil in der Situation war es halt so. Und das muss man respektieren. Also ich finde, Trainer muss man auch einen gewissen Raum geben, so intensiv zu agieren. Und diese emotionale Geschichte ist ja mal ganz lustig, weil du bist ja auch ein Trainer. Du sagst ja, ich muss lernen, wie ich jetzt mit Moritz anders spreche als mit Franz und anders mit Johannes Vogtmann. Und das ist macht einen guten Leader aus. Aber es wird nochmal, es ist ja fast einfach, und das habe ich auch gestern gemerkt, als ich da auf der Bank saß, es ist ja total einfach, mit Anthony Black zu reden und zu ihm zu sagen, ey Dicker, in Transition, geh mal downhill, wenn ich emotional überhaupt nicht involviert bin. Also ich habe ja gar nichts, worum ich mich selber kümmere, deswegen ist es total einfach, zu AB zu sagen, ey, mach mal das. Aber wenn ich jetzt selber sauer bin auf den Referee, dann fällt mir das halt total schwierig, mit AB zu sprechen und dann noch zu differenzieren zwischen, wie rede ich mit AB und Cole. Also die Challenge ist ja, eine ganz andere, das ist ja, wenn du selber emotional involviert bist. Deswegen hoffe ich, dass diese Beobachtung, die ich jetzt mache, dass ich mich dann im Oktober dran erinnern werde.
Und in deiner neuen Rolle, wie ist jetzt da dein Look and Feel? Also hast du jetzt da so ein Coaches-Outfit an oder läufst du jetzt da in deinem privaten Trainingsanzug rum?
Ja, ich wollte, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich wollte nicht extra sein. Das heißt, eigentlich wollte ich das ganz unauffällig irgendwie so durchrutschen und dann sitze ich da einfach, was natürlich auch immer nie funktioniert. Aber ich will jetzt zum Beispiel mich nicht als Coach darstellen, deswegen hätte ich es mir niemals zugemutet, irgendwie das gleiche T-Shirt anzuziehen wie die Trainer. Also ich wäre da jetzt einfach mit einem ganz normalen Orlando Magic Polo hingegangen, so wie früher in der JPBL, wenn man irgendwie, keine Ahnung, reist. Und dann hat der Equipment Manager gemacht, ey Moritz, zieh einfach das an. Und er fand das richtig cool. Und dann hat er mir wirklich, dieses Zip-Up von den Coaches gegeben. Und wenn du siehst, dann sitze ich da, ich sehe aus wie ein Coach. Ich hatte das gleiche wie der Headcoach. Das ist ganz geil eigentlich.
Dann hast du auch so ein Board dann auf dem Schoß liegen und hast so Sachen reingerufen?
Ja, ich habe mein kleines Notizbuch.
Und wo standst du denn im Huddle? Dann hast du dich doch mit aufs Feld gestellt?
Nein. Ich erstmal angucken. Ich glaube, meine Präsenz ist eh schon zu laut. Also ich muss ja immer ein bisschen aufpassen, mit wie viel ich rede. Deswegen, ich arbeite eher damit, gezielt zu kommunizieren und auch mit einer gewissen Grace, dass ich weiß, dass es sie mir einen Gefallen tun und nicht andersrum. Also es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass ich da neben einem Trainer sitze und so ausführlich kommunizieren darf. Das ist schon ziemlich cool, wie sehr ich integriert werde. Sagen wir mal so, einem anderen Trainer hätte ich das wahrscheinlich nicht gefragt. Also da habe ich schon so großes Glück.
Verstehe. Aber es gibt denn da eine Praktikumsvergütung für oder ist das ohne Honorar? Oder ist das in deinem Honorar abgegolten, deine Leistung?
Ich hole mal ein FDJ nach.
Ja. Apropos FDJ.
FDJ ist, warte mal.
Es heißt Freiwilliges Soziales Jahr.
FSJ. FDJ ist das DDR. Ja. Da war mein Vater. FDJ ist DDR. FSJ meinte ich, sorry.
Ja. Apropos, ich habe wir haben sehr viele Nachrichten bekommen wegen diesem Sport-Schulnoten-Thema.
Geil.
Und ich habe mir das ein paar rausgekramt und ich bin da auch wirklich noch nicht ganz zufrieden mit dem, so wie es ist. Denn, also mir wurde von verschiedenen Bundesländern, jetzt vorsichtiges, gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht, für welches Bundesland ich gerade spreche, aber es geht immer um das Kerncurriculum und da gibt es eine Sachnorm. Und diese Sachnorm ist die Kernkompetenz Korbliga Basketball. So, das muss man erfüllen. So, dann gibt es aber auch eine Individualnorm. Das ist die Differenz zwischen der individuellen Anfangs- und Leistung unter Berücksichtigung persönlicher Ausgangsbedingungen. Zum Beispiel konnte den Korbliga vorher gar nicht, Dribbeln war auch neu, also schwierig und kann das jetzt. Sag ich ja, okay, das ist ja mega geil. Also ich finde das toll, dass wir das berücksichtigen. Ich freue mich. Und wenn da irgendwer hinkommt, der hat noch nie Sport gemacht und lernt einen Korbleger, dann feiere ich das. Sag, geil, geil, dass du dich motiviert hast, dass du es gemacht hast. Der geht zwar immer noch nicht rein, aber das soll wirklich honoriert werden, dass du dich dort ins Zeug gelegt hast und geübt hast. Nichtsdestotrotz, wenn wir das so beurteilen, wie kann es dann sein, dass ich einen Schulabschluss gerade so geschafft habe. Ja, obwohl ich ja eigentlich ein ganz netter Typ bin, ich glaube sozial auch ganz okay war, mich auch mal hier und da eingebracht habe, aber Mathe, Physik und Chemie nicht verstanden habe. Also meine Ausgangssituation ist ja dann auch eine andere. Warum wurde das da dann nicht berücksichtigt? Nach dem Motto, ja, der war ein bisschen blöd, hat sich aber angestrengt und hat dann halt nicht eine 5 oder eine 6 bekommen. Und da gehe ich nicht einher.
Also das Einzige, was ich hier höre, ist einfach eine ganz große Unsicherheit deinerseits, dass du so schlecht in der Schule warst.
Stimmt.
Ich glaube, das ist jetzt wieder die Frage mit Talent und so, ne? Ich finde, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut, dass das berücksichtigt wird. Einfach gerade beim Sport, weil einfach das Talent ja nicht nur vom Mentalen kommt und wie viel du lernst und so und wie viel du übst, sondern auch einfach physische Voraussetzungen, dich total einschränken können oder dir einen Vorteil geben können. Also, ich meine, ich bin 2,11 Meter. Natürlich bin ich besser im Basketball als meine Schulnachbarin. Also, sorry, aber es ist halt einfach so. Und wir sind ja hier, also, willst du jetzt, was ich immer in der Schule so schwierig finde, natürlich willst du Sachen lernen. So. Du willst, das finde ich immer auch so, natürlich ist es wichtig, gewisse Sachen zu lernen. Aber was du ja eigentlich, das Größte, was du aus der Schule rausnimmst und rausnehmen solltest, meiner Meinung nach, ist die Art und Weise, wie lerne ich und wie lernt man mit Disziplin, wie füge ich mich ein in einem sozialen System und wie soll ich das sagen? Ja, wie verbessere ich mich? Also es geht mehr um die Instrumente, wie ich das mache, als das, was ich lerne.
Das unterschreibe ich zu 100%. Es wäre für mich auch das Tollste gewesen, wenn ich gelernt hätte zu lernen. Kann ich bis heute nicht. Ich kann bis heute kein Buch sauber lesen. Es ist total viele Dinge, die ich da versäumt habe. Nur mir geht es trotzdem darum, warum, wenn ich vorbenotet werde in Chemie mit einer 5 und gebe mir dann trotzdem Mühe und gebe alles, da habe ich trotzdem am Ende des Jahres immer nur eine 5, weil es nicht verbessert geworden. So, und da fehlt mir der Ansatz für die anderen Fächer, dass man das nicht globaler denkt. Weil wenn ich hier lese, ja, ich benote 20% Sozialkompetenz und 30% Mitarbeit. Ja gut, und die Leistung steht bei 50% im Sportunterricht. So, das heißt, ich habe jetzt in Mathe, schreibe ich jetzt eine 6. So, bin aber sozial ein total netter Typ und melde mich auch immer, sag halt nur Quatsch, ja, aber melde mich immer. Dann habe ich da eine 1 in Sozialkompetenz und eine 2 in Mitarbeit und eine 6 und dann habe ich nachher eine 3 oder was? Das kann ja auch nicht sein.
Also Arne, ich kenne dich ja auch sehr, sehr gut, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie einfach eine genetische Rechenblockade hast. Also,
doch.
Nein. Du, also ohne das jetzt eine emotionale Therapiestunde zu machen, aber ich würde jetzt einfach mal wetten, dass deine Lernroutinen und deine, wie soll man sagen, deine generelle Willingness zu lernen und zu studieren und Physik zu verstehen, unter aller Sau war. Um das mal nett auszudrücken, würde ich jetzt einfach mal wetten. Und du hast es halt einfach im Sport ausgelassen. Und da ist ja jeder anders. Aber dementsprechend wirst du halt auch benotet. Und ich finde, das Mädchen, was genetisch nicht so bläst ist, wie vielleicht jetzt du, hat eine bessere Note verdient, wenn sie hart trainiert und es versucht, besser zu werden als du, der sich überhaupt gar keine Mühe gibt in Physik.
Das weißt du doch gar nicht. Ich saß zu Hause und hab den Scheiß gelernt. Also, jetzt reicht's aber langsam. Also, ich möchte das nochmal, also, ich finde das toll mit der Benotung für die Schule. Super geil. Aber bitte auch für die anderen Fächer. Irgendwie eine Form von, der hat da nicht so viel Talent für Chemie und Physik. Das ist ja so mal so. Hab ich halt nicht, konnte ich nicht und ich bin da benachteiligt.
Da würde ich jetzt gerne mal eine Frage an alle Hörer, die sind ja sehr, sehr schlauer.
Nein.
Vielleicht können wir
nein,
nächste Woche,
keine Fragen.
Doch, nächste Woche nein. Zum Zug nehmen. Gibt es sowas wie Talent für Mathe und Physik? Also, ich, pass mal auf. Ich bin auch nicht gut in Mathe und Physik. Aber ich muss sagen, ich war immer so ein 4 plus, 3 plus Schüler in Mathe. Rat mal, was ich im Abi gemacht habe, geschrieben habe.
Keine Ahnung.
Ich hatte zwei Wochen Herbst, Frühlingsferien oder Osterferien vor der Übung. Ich habe eine 1 geschrieben, mein Lieber. Ja? Eine 1.
Ja, was ist eine Sportschule? Da hat man
nein.
Das doch geschenkt bekommen.
Ich war auf einer Elite-Schule in Pankow.
Aber Berlin,
Rosa
Berlin,
Luxemburg,
aber Berlin.
Rosa-Luxemburg-Oberschule damals noch, heute Gymnasium, for life. Hm. Herr
aber
Wüstenberg.
Berlin ist doch, wenn
Herr Wüstenberg. Shoutout to Herr Wüstenberg. Der hat mir, übrigens, mein Mathe-Lehrer, muss ich ganz kurz sagen, ich habe Mathe gehasst. Ich war immer schlecht drin, weil ich kein Talent hatte. Der Herr Wüstenberg, ich hoffe, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mir beigebracht, nicht wie ich Mathe verstehe, sondern wie ich lerne, die Klausur zu schreiben. Also er hat mir sozusagen Taktiken beigebracht, wie ich die Klausur bestehe und nicht, wie ich Mathe als Grundsätzliches verstehen muss.
Okay.
Ja,
ich habe verstanden. Es ist auch okay. Pass auf, ich habe nur ein Problem mit deiner ganzen Aussage mit, hey, schreibt uns mal. Ja, dieses uns schreiben endet darin, dass deine bekackte Social Media Abwesenheit dafür sorgt, dass ich super viele Nachrichten bekomme. Und yes. Nicht falsch verstehe, ich freue mich darüber. Ich beantworte die, ich glaube wirklich alle. Aber es ist so weit, dass ich am Computer Instagram öffne, damit ich mit 10 Fingern schreiben kann und die Antworten schneller schreiben kann, weil es, ey, also, was ist da mit dir los? Warum bist du? Bist ja wirklich abgetaucht bei Instagram. Das gibt's doch nicht. Warum?
Es ist die besten 2 Wochen meines Lebens. Nein, ich muss wirklich sagen, ich genieße es sehr. Ab und zu habe ich natürlich auch schon mal noch diesen Willen und diesen Instinkt, mich einzuloggen. Aber das Problem ist, auf allen technischen Geräten ist die App weg und ich habe das Passwort gar nicht. Das habe ich immer anders überlassen. Das heißt, ich bin gar nicht in der Lage, mich einzuloggen.
Also da bist du nicht mental stark genug, einfach deine gute Balance
und
zu finden.
Total,
und ich freue mich.
Das ist auch total okay. Ich bin schwach.
Ja. Okay, aber dann fordere nicht auf, dass Leute dir was schreiben und ich soll es beantworten. Weißt du,
vielleicht bin ich auch die ganze Zeit auf Instagram, du weißt es nur nicht.
Ja, also ich freue mich über Nachrichten, beantworte die auch alle, aber es wäre schön, wenn du mich ein bisschen unterstützen würdest bei Zeit.
Ja.
Im Zuge dieser Nachrichten habe ich zum Schluss noch ein paar Fragen bekommen, die ich selbst nicht beantworten konnte, aber ganz interessant fand. Wobei es ist eigentlich nur eine, die ich sehr spannend finde.
Die anderen sind nicht interessant.
Doch, die gehen aber, kann ich selber beantworten. Ach so. Die kann ich selber beantworten. 2 Fragen habe ich, eine beantworte ich selber. Und die Frage ist, wie kauft man ein NBA-Ticket?
Ja,
Ticket. Also, wo kauft man? Ja, weiß ich nicht. Wo kauft man das?
Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist das, also, wer hat das gefragt? In welchem Zusammenhang wurde das gefragt?
Ja, Frauen wollen dich wieder sehen beim Basketballspielen und wollen wissen, wie sitzen sie in Reihe 3 hinter deinem Coachingplatz, wie kommt man daran? Und ich hätte es auch nicht gewusst, geht man auf die Webseite von Orlando Magic, ist das Ticketmaster, also gibt es ja verschiedene Anbieter. Ja, aber
Ticketmaster, SeatGeek, all diese Sachen, die es gibt, würde ich schon sagen. Also ich kaufe selber keine Tickets, deswegen weiß ich das nicht. Oh. Aber nee, also ja, jeder, der uns in einem Amway Center oder in welchen Arenen auch besuchen möchte,
schreibt dir einfach.
Schreibt mir einfach über Arne. Nein, aber ja, also Tickets, ganz normal Ticket kaufen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Also ich würde jetzt wetten, wenn ich bei Google war, das mache ich jetzt einfach mal auf meinem Handy.
Nee, es hätte sein können, das sind die normalen Webseiten. Weil ich wusste auch, also ich wüsste jetzt, in Deutschland gibt es ja diese Ticket-Dinger, wo du es kaufen kannst. Ist das in den USA das Gleiche? Man kauft es online einfach und...
Ach so, ja.
Okay.
Guck mal,
okay, das ist mein
Tickets Magic. Hier, direkt.
Stark.
Google.
Stark.
Google Me. Okay.
Okay. Ich habe noch eine Frage bekommen, die ich gerne beantworten möchte, weil die Frage wirklich jetzt ein paar Mal kam von Trainerkolleginnen, Physiotherapeutinnen. Die Frage ist, welche Ausbildungszertifikate ich empfehle für junge Coaches und Physios. Und da ist es immer so ein bisschen schwer, wenn ich so daran denke. So ja.
Bist du da der richtige Ansprechpartner?
Ich bin der richtige Ansprechpartner, vor allen Dingen, weil mein Punkt gar nicht so sehr auf das ist, auf welche Uni gehst du jetzt oder welches Trainerzertifikat machst du? Machst du jetzt eine Athletiktrainerausbildung? Machst du, es gibt vom Deutschen Olympischen Sportbund Ausbildung, es gibt also verschiedene Anbieter. Und dann sage ich immer, hey, ich würde gar nicht so groß den Fokus auf welches der richtige Anbieter ist legen, sondern vor allen Dingen den Fokus darauf legen, ich brauche eine Grundbasiswissen und für mich ist es besonders wichtig, dass ich dieses Basiswissen dann erstmal vertiefe mit Praxis und Erfahrung. Weil ich habe mal so zeitlang war so der Trend, dass man einfach so Zertifikate sammelt. Ne? Da hat man unfassbar viele Lehrgänge und Seminare besucht und jedes Wochenende was Neues und immer weiter und hat dann für seinen Lebenslauf so eine Liste an Zertifikaten gesammelt. Und dann habe ich auch, wenn ich Bewerbung kriege, stehen da wirklich, da kannst du runterscrollen, so viele Zertifikate hat er. Und wenn ich dann suche nach, wo hat er denn mal ein Praktikum gemacht oder wo hat er mal gearbeitet, dann steht da irgendwie 14 Tage mal beim SV, was auch immer. Und denke ich, aber Moment, du hast jetzt alles in der Theorie gelernt, aber du hast nie praktisch gearbeitet. Was erwartest du jetzt? Also das ist für mich einfach nicht ausreichend. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, dass die Trainer und auch Physios einfach anfangen zu coachen bzw. zu behandeln. Und das ist egal, in welcher Liga das ist. Also meine ersten 6-7 Jahre waren in Deutschland im American Football. Und da habe ich angefangen und habe wirklich auf unterstem Niveau als Athletiktrainer, ich denke nicht, dass ich mich da so hätte bezeichnen dürfen, aber das habe ich getan, gearbeitet und habe wirklich da in der Hobbyliga angefangen. Und es hat mir einfach total viel gebracht. Ich freue mich immer noch, wenn ich die Athletin noch sehe und die nenne ich immer noch Coach Arne. Das tut gut. Aber das, was ich da gemacht habe, wird vielleicht heute nicht mehr so tun. Aber es hat einfach dafür gesorgt, dass ich sehr viel Erfahrung sammeln konnte und habe, glaube ich, so jeden kleinen Step, den man so machen kann und konnte, mitgenommen. Also ob das Jugendmannschaften sind, dann ein bisschen ambitioniertere Jugendmannschaften, dann so Teams wie im Basketball jetzt, so ob das JBBL ist oder NBBL ist, dann irgendwann so in den Amateurbereich da, wo vielleicht auch so ein bisschen monetäre Mittel sind schon. Also ich habe dann Feldhockey irgendwann gemacht, das ist in Köln groß oder hier in Köln die Rheins das trainiert, bin zum Eishockey gekommen, zu Jugendmannschaften.
Schön.
Und diese Steps mitnehmen, ich glaube, das ist total relevant, weil ich frage immer so, wie viel Coachingstunden hat jemand? Und diese 10.000 Stunden-Regel, die gilt für mich da auch. Und irgendwann habe ich so mal zusammengerechnet, dass ich so 10.000 Stunden gesammelt habe. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Also eine gute Ausbildung, ob das jetzt Sport- und Fitnesskaufmann ist, ob das ein Sportstudium ist, mit ein paar Trainerzertifikaten und das dann gepaart mit Üben. Und das eint uns ja, Moritz, du wirst auch in deinen jungen Jahren schon sehr viel trainiert haben und das nach wie vor tun, denn nur so geht's.
Ja, das, und ich würde auch eine Sache dazu sagen, ohne jetzt Fitnesstrainer zu sein, aber die Perspektive von einem Spieler, der ja schon mit mehreren Trainern geredet hat, ich glaube, ein ganz großer Part, den Trainer vergessen, ist manchmal der Vertrauensfaktor. Also ein Spieler will mit einem Trainer arbeiten, dem er vertraut. Und wie er dieses Vertrauen aufbaut, ist natürlich ein Background, also ein Resümee. Und ob das jetzt Stunden sind oder was soll ich hier, eure kleinen Zertifikate. Aber was es ja vor allen Dingen ist der Umgang miteinander. Also kann ich dem Typen, dem Menschen vor mir vertrauen? Habe ich mit dem Bock zu trainieren? Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen so das Nummer eins. Also der Social Skill, der darf nicht unterschätzt werden, weil als Spieler verbringst du viel, viel Zeit mit der Person, ob das jetzt im Teamgebilde ist oder individuell. Und ich glaube, davon kannst du ein Lied von singen. Also die Beziehung, die du zu den Spielern hast, die ist manchmal ja auch fast sehr, sehr wichtig für den Spieler, einfach weil du musst sie ja auch emotional betreuen zu einem gewissen Ausmaß. Ja. Und ich würde einfach jedem jungen Trainer, der da Bock drauf hat, halt auch zu verstehen, dass da ein Mensch ist dahinter, der trainiert wird, und auf den einzugehen.
Und das kannst du halt eben nicht im Zertifikat lernen, sondern das musst du durch Tun lernen. Und das musst du auf einem Low-Level machen, um mal da Fehler machen. Weil wenn du irgendwann ein bisschen höher bist, in einem höheren Liga oder beim höheren Athleten bist, dann hast du halt keine Zeit mehr, da irgendwelche komischen Sachen dir zu überlegen, sondern dann muss das schon so einigermaßen funktionieren.
Richtig.
Letzte Frage, Moritz. Wie ist Adam Sandler eigentlich so drauf? Kam mal Social Media. Mit dem hast du jetzt am gedreht, habe ich hier gesehen.
Ich bin ja Schauspieler, das wissen ja viele nicht. Hollywood-Star. Adam Sandler, korrekter Dude, muss man sagen. Sehr entspannt. Also, ich muss ja wirklich, ist fasziniert. Also, ich bin ja selber nicht zufrieden gewesen mit meiner Performance in Hustle. Aber, also, ich bin ja, das waren ja so 2-3 Tage, wo ich da am Set war. Es war eine tolle Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal interessant, wie das jetzt hochkam.
Ich weiß auch nicht, ich fand es so lustig, dass ich habe das völlig verdrängt, dass du da mitgespielt hast. Und dann kam so die Frage, Adam Sandler? Und dann, klar, der hatte da mitgespielt. Das haben wir noch nicht thematisiert hier.
Ja, und ich muss ganz ehrlich, der war richtig cool. Der mag halt auch Basketball. Deswegen hat er einfach so einen Film gemacht mit ganz vielen NBA-Spielern, weil das irgendwie so, das war wie so sein eigener Spielplatz. Und der war richtig nett. Hab auch hinterher ein bisschen mit dem geschrieben und so, hat mich zum Dinner mitgenommen mit seinen Kumpels. Das dann irgendwie so die Hälfte der Kindsköpfe, kennst du den Film Kindsköpfe? Die irgendwie, die sind alle mit ihm immer dabei und die sitzen dann da so, da sitzt du da mit den Kindsköpfen im Ruth Chris, das ist richtig lustig. Großer Yankees-Fan, guckt jedes Spiel und wirklich jedes Spiel, also ein bisschen, verstehe ich auch nicht, die spielen so viermal alle. So, die spielen so viermal in 6 Tagen oder so, keine Ahnung. Und eine Sache, an die ich mich wirklich erinnere, ist, das ist so verrückt, also natürlich bereitet er sich vor, aber also ich habe mich natürlich richtig konzentrieren müssen beim Spielen und das waren ja so ganz simple Sachen. Und der läuft da einfach aufs Set und der knallt da dir diese Szene rein und du denkst, der ist einfach in einem anderen Körper oder also das ist so gut, dass du überhaupt nicht merkst, dass der spielt. Weißt du, was ich meine? Also der ist einfach der Mensch, den er darauf spielt. Der ist der. Also der macht das so gut, das ist wirklich unglaublich. Und ich musste ja mit ihm spielen. Also es gibt ja so eine Szene, wo er mich anschnauzt. Und der ist ja total lustig, der Typ. Und ich musste mich wirklich hart konzentrieren, dass ich nicht lache. Weil der hat dann auch immer so, der macht dann auch so, das ist ja sein Film. Das heißt, der kann sich ausdenken, was er will. Und er sagt dann immer so Sachen und sagt noch neue Lines. Und die drehen ja die gleiche Szene aus irgendwie 18 Perspektiven und dann denkt er sich immer noch neue Sachen aus und du stehst da wirklich nur so in der Defensive Stance und musst so grimmig gucken und ich musste so lachen innerlich eigentlich, also war eine ziemlich coole Erfahrung.
Cool. So, Moritz, ich muss mich jetzt hier auf die Nacht vorbereiten.
Eine Sache, eine Sache will ich dir noch sagen. Gehst du wählen eigentlich, unbedingt. Arne?
Ich gehe wählen und habe dringende Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe vor ein paar Tagen hier zu Hause den Wahl-O-Maten angeschmissen. Kennst du den Wahl-O-Maten?
Ja, kenne ich. Ich empfehle tatsächlich noch einen anderen, der heißt Reel-O-Mat. Also Wahl-O-Mat ist ja manchmal, ich weiß jetzt nicht richtig den Unterschied, weil ich den dieses Jahr nicht gemacht habe, aber der Reel-O-Mat ist wirklich, ich wollte so zwischendrin machen, hat nicht funktioniert, weil da muss man sich wirklich Zeit nehmen, vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren, aber der gibt dir wirklich so, also ähnlich wie der Wahl-O-Mat, gibt dir dann aus, mit welcher Partei du übereinstößt.
Voll
also
gut.
Sehr
voll
gut.
Naja, und ich habe gerade das Gefühl, dass viele Menschen sich halt nicht mit den Wahlprogrammen so beschäftigen. Und wenn du dann da diese 38 Fragen im Wahl-O-Mat beantwortest, dann kriegst du ja schon eine coole Auswertung. Ob das jetzt tiefgründig und perfekt ist, aber auf jeden Fall gibt es ein gutes Abzeichen und gibt, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, wo dein Kreuzchen dann nachher gesetzt werden kann und sollte. Und was ich gerade echt viel tue, ist Podcast hören. Wir produzieren das Medium ja auch, aber da gibt es ja auch ein paar echt tolle Podcasts gerade in den Charts.
Mach keine Werbung. Das ist Konkurrenz.
Mache ich nicht, aber
ist Konkurrenz.
Stimmt. Aber es gibt da tolle politische Podcasts, die kurzweilig sind. Ich weiß, aber kurzweilig sind und einfach Dinge erklären, die man vielleicht sonst nicht so verstanden hätte oder verstehen würde. Also ja, mein dringender Aufruf auch hier, geht wählen. Beschäftigt euch damit, nehmt euch die Zeit. Das ist gut investierte Zeit.
Ja, ich sitze immer in der Hyperbaric Chamber alle 2 Tage und dann gucke ich mir mal Lanz an und die Debatte, den Schlagabtausch habe ich mir angeguckt. Also ich bin im Game. Wirklich sehr interessant. Und da auch, also ich kriege das ja in Deutschland nicht so mit, aber scheint ja eine sehr, sehr polarisierende Stimmung zu sein gerade. Deswegen umso wichtiger, dass ich hier meine Plattform als Sportler mal nutzen darf und alle allen Menschen da draußen dringend ans Herz lege, zu wählen, so wie sie fühlen. Und ja, dann können wir alle demokratisch ins Bett gehen.
Sehr gut. Ins Bett geht ist mein Plan für jetzt. Heute ist Super Bowl Nacht hier. Bei uns ist ja Nacht. Du kannst das live schauen. Schaust du das denn? Ist das ein Ding bei euch?
Ja, ich habe nichts anderes zu tun. Aber ja, ist richtig. So richtig excited bin ich jetzt nicht, ja. Aber ist halt auch wieder so eine riesen Show, ne? Also, meine Güte.
Meine Strategie ist, zur Halbzeit aufzuwachen, Halbzeitshow zu schauen.
Das Drake, ne?
Und dann.
Ah, nee, es war Kendrick Lamar. Sorry.
Das weiß ich. So
weit bin ich noch nicht. Das ist ein kleiner Witz, die verstehen jetzt nur Leute, die im Hip-Hop-Business drin sind. Das verstehst du nicht.
Ach so. Okay.
Du hörst
dann recherchiere ich das
nochmal. Du hörst nur klassische Musik.
Ich lese nur den Harvard University Blog.
Genau, genau.
In diesem Sinne, Moritz, hat Spaß gemacht.
Mach's gut, Professor.
Bis bald, hau rein und sportfrei.
Hau rein. Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.